Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Adorno werde ich vielleicht später noch zitieren. Tillmann, was glaubst du, was habe ich heute Morgen nach dem Aufstehen gemacht? Seit langer Zeit mal wieder.
Ich hätte jetzt, wollte gerade sagen, Zähne putzen, aber mit dem seit langer Zeit wieder Krafttraining.
Geht in die Richtung, ich war mal wieder joggen.
Du warst wieder joggen?
Ich war joggen, kurz nach 7. Und es lief alles gut. Ich musste nur einmal kurz anhalten, obwohl ich echt schon lange nicht mehr unterwegs war. Und dann habe ich gesehen, meine Joggingschuhe sind auch schon relativ alt. Und es gibt eine ganz bekannte Marke von Joggingschuhen. Es gibt mehrere, aber ich habe mich für die entschieden, weil ich die sehr angenehm am Fuß finde. Die ASICS. Kennst du die Marke?
Ich glaube, es klingelt was, aber ich hatte...
Die kennt man. Also wenn man ins Sportfachgeschäft geht, sieht man immer was von ASICS.
Ich habe tatsächlich Jogging-Schuhe, von denen ich nicht mal die Marke weiß, weil ja, es mir weiß so No-Logo, alles
okay.
Egal.
Ja, mit denen kann man bestimmt auch joggen.
Okay.
Ja. Es ist eigentlich eine japanische Marke aus den 70ern und dieses ASICS steht für eine Abkürzung, nämlich ursprünglich ein lateinisches Zitat, etwas abgewandelt von einem Satiriker Juvenal, und es steht für die Worte Anima sana in corpore sano.
Okay, ja, das kennt man natürlich.
Was so viel heißt wie, also die Abkürzung ASICS, was so viel heißt wie eine gesunde Seele in einem gesunden Körper.
Okay.
Und dieses Zitat ist auch wieder aus der Antike, eigentlich von den alten Griechen, wie alles herzuführen. Die Griechen haben nämlich nicht nur, was Mythologie oder auch Tragödie, Literatur angeht, den Grundstein unserer Kultur gelegt, sondern auch in der Medizin. Und da galt eben genau dieser Grundsatz. Kalos, kagatos, es muss gut und schön sein. Also man muss nicht nur äußerlich schön sein und sich fit halten, sondern eben auch innerlich. Und deswegen sollte man sich mit Philosophie beschäftigen. Und es war auch schon in der antiken Medizin ein Grundsatz, dass eben der Patient... Man könnte es vielleicht auch etwas freier formulieren, nicht nur körperlich fit oder gesund sein soll, sondern eben auch geistig seine Gesundheit bewahren soll.
Genau, aber dieser Satz suggeriert doch jetzt, dass wir sollten körperlich gesund sein, um geistig gesund zu sein, oder? Also mir kommt das so rum, die Richtung der Kausalität.
Es sind zwei Seiten einer Medaille, so würde ich das verstehen. Natürlich bedingen die sich gegenseitig, also wer in der Regel, wer geistig gesund ist, der wird vielleicht auch erkennen, dass eine gewisse Körperertüchtigung sich oder ihm selber gut tut. Aber prinzipiell sind es zwei Seiten einer Medaille, die sich natürlich ergänzen.
Ja.
Ja. Und diese antike Medizin, die hat ja ganz viele Grundsätze gelegt. Natürlich ist davon heute vieles überholt. Einer der wichtigen Dinge, die noch tatsächlich heute alle Ärzte, auch wenn sie dann Ärzte werden, schwören müssen, ist dieser hippokratische Eid.
Ist das wirklich noch so?
Also
sagt man so, aber...
Ich glaube, sie müssen es jetzt nicht schwören, wie man, wenn man, keine Ahnung, Präsident der Vereinigten Staaten wird, da seine Hand auf die Bibel legen muss oder so.
Also,
aber es gelten halt noch so die Grundsätze, ne? Also dass man zum Wohle des Patienten handelt, dass man, keine Ahnung, den nicht ausnutzt, solche Dinge.
Ja, übrigens sind... Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass viele von diesen griechischen Wissenschaften tatsächlich dann über die Araber zu uns gekommen sind. Also die Araber, da gab's, die haben ja einen Blutkreislauf entdeckt auch so.
Ja.
Und
ja.
Das hat, und irgendwo habe ich mal gelesen quasi, dass man ohne die Araber Aristoteles quasi nicht mehr kennen würde, weil die Römer, die hatten irgendwie einen anderen Approach.
Vollkommen richtig. Ja, vieles aus der griechischen Literatur und eben auch Wissenschaft war vergessen übers Mittelalter. Deswegen spricht man auch vom lateinischen Mittelalter, und erst in der Renaissance kam vieles über den arabischen Raum, auch über Byzanz, also Ostrom, wieder rein nach Europa. Es gibt auch diesen, ich glaube, der heißt Avicenna. Das ist ein sehr bekannter mittelalterlicher arabischer Arzt.
Ja.
Genau. Blutkreislauf ist auch sowas, das kannte man in der Antike noch nicht. Da hatte man immer diese Vier-Säfte-Lehre. Kennst du die?
Nee.
Also so ein Grundsatz der antiken Medizin war, dass man sagt, es gibt, ich glaube, es war warm und trocken, warm und kalt und trocken und nass. Und wenn man das dann so quasi, je nachdem, in welchem Zustand sich der Körper befindet, so muss man dann eben seine Kur ausrichten an dem Patienten. Und dann entscheidet eben die Krisis, also die Krise, wird der Patient überleben oder nicht. Und daher kommen diese vier Säfte, die gelbe Galle, die schwarze Galle, Blut und Schleim, die eben den...
Schleim.
Ja, Schleim. Geil. Phlegma heißt das dann auf Griechisch. Und die schwarze Galle ist übrigens die Melancholie, die eben den Patienten und auch den Charakter des Patienten bestimmen.
Und hat es funktioniert?
Nee.
Also, weil ich finde, oft bei solchen Ansätzen, wenn sie komplett falsch sind, dann werden sie auch schon wieder schnell verworfen. Also ein bisschen muss es ja teilweise schon auch geholfen haben.
Ja, aber das hat sich halt sehr lange gehalten, bis eigentlich in die Neuzeit hinein, als dann wirklich eine ebenso Dinge wie der Blutkreislauf dann auch entdeckt wurden und man gemerkt hat, so ein Aderlass, der führt in der Regel eigentlich nur dazu, dass der Patient halt noch mehr Blut verliert.
In der Regel, ja.
Okay. Aber man hat es sehr lange angewendet, tatsächlich, okay. diese
Ich kenne mich damit Aderlass nicht aus. Also ich weiß auch, das war immer so, ja, ich weiß noch, wo wir das in der Schule zum ersten Mal hatten, dann ist mir schlecht geworden. Also wo ich das mir dann vorgestellt habe, da musste ich echt gesagt, Entschuldigung, ich muss Klassenzimmer verlassen, weil ich das so mir schrecklich vorstelle. Aber ich meine, es teilweise hat es auch funktioniert. Also wenn es nie funktioniert hätte, dann hätte man es ja irgendwie nicht weitergemacht. Also ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass es kompletter Quatsch ist, sonst hätte es ja auch überhaupt nicht etabliert. Es muss ja mal einmal zufällig, vielleicht rein zufällig, keine Kausalität, aber einmal zufällig, dem geht es irgendwie doch besser, sonst hätten wir es ja...
Ich meine, es gab ja schon immer viele Vorurteile gegen Ärzte. Also, dass Ärzte eigentlich dazu... Gut
so.
Ja, genau. Es haben sich bis heute gehalten. Ja. Dass der Arzt eher dazu beiträgt, dass man früher stirbt oder so Dinge, ja. Weil der halt eine falsche Kur anwendet.
Ja. Ja, also witzigerweise auch, ich habe auch schon darüber nachgedacht, dass, wenn wir jetzt über Ärzte reden, das sind ja eigentlich die Götter in Weiß eigentlich. Das passt. Wir wollen heute eigentlich...
Sehr gut, ja.
Ich weiß nicht, ob wir über Ärzte jetzt reden oder über griechische Mythologie oder Medizin oder Biologie. Alles. Oder... Okay.
Fangen wir mit der Mythologie ein bisschen an. Wenn du jetzt, stell dir mal vor, du wärst in einem Land, dessen Sprache du überhaupt nicht beherrschst. Das ist bei dir jetzt nicht der Fall, okay?
Ja, nee.
Aber wenn du gar nichts wüsstest.
Ja, ich muss einfach an die Anekdote denken, dass meine Schwester ging irgendwann mal nach Rumänien und dann hat sie einen Sprachführer dabei und da stand auf der ersten Seite, ich möchte in Deutschland operiert werden.
Okay.
Das war der allererste Satz. Und ich finde es spannend, wenn man verschiedene Sprachführer... auf dem Französisch-Sprachführer steht das nicht als erster Satz. Da steht dann irgendwie, ich hätte gern zwei Baguette oder sowas. Aber beim rumänischen Sprachführer stand damals wirklich, ich möchte in Deutschland operiert werden.
Das weckt das Vertrauen in dieses Reiseland. Ja. Da will man dann gerne hin.
Ja, es war irgendwie auffällig. Also.
Nein, nicht von Ihnen.
Ja.
Von einem deutschen Arzt. Also angenommen, der sehr unwahrscheinliche Fall, du würdest dich mal in einem Land befinden, dessen Sprache du überhaupt nichts kannst und du hättest keine Ahnung, du bräuchtest jetzt einen Arzt.
Hannover vielleicht, Hochdeutsch.
Oh ja.
Okay, ja.
Dann. Wonach würdest du gucken? Wie würdest du eventuell einen Arzt erkennen oder ein Krankenhaus?
An dem Kreuz.
Oder?
An.
Wenn du jetzt nach einer Apotheke suchst.
Ne, das sind auch Kreuze.
Und, was haben die noch?
Ja, diese Schlange.
Genau. Schlange.
Die um den Stab herum sich windet.
Ja, und das ist der sogenannte Aesculap-Stab. Okay. Auf Griechisch heißt es Asklepios. Und das ist der Stab des Heilgottes Asklepios. Aesculap ist nur die lateinische Form von dem Namen. Der Gott, der antike Gott der Heilkunst und der Medizin war. Und warum hat er eine Schlange? Ganz einfach. Auf Griechisch heißt Pharmakon, da kommt ja auch die Pharmazie her, die Pharmazeutik, sowohl Heilmittel als auch Gift.
Mhm.
Und die Schlange war in der Antike das Symbol für beides, eben für die Krankheit, aber auch die Heilung.
Okay, warum Heilung? Weil das ist Gift.
Weil Gift in geringen Mengen ja auch durchaus heilend wirken kann,
okay,
wenn man es eben dementsprechend dosiert. Es sind ja durchaus auch in Medikamenten Zusatz- oder Zustoffe drin, genau, die in größeren Mengen dem Körper natürlich schaden würden.
Welche Kaiserin war das? Da gab es auch eine Kaiserin oder die Frau eines Kaisers, die wusste, sie wird vergiftet und dann hat sie sich abgehärtet, so bei den Römern. Und dann hat sie immer ein bisschen mehr Gift jeden Tag und noch mehr und noch mehr und noch mehr. und hat sich langsam antrainiert und eines Tages wurde sie dann wirklich vergiftet und hat es überlebt.
Da bin ich jetzt überfragt. Spontan hätte ich gesagt, das ist die Agrippa, die Mutter von Nero, aber wahrscheinlich war es später.
Das könnte es sogar sein, aber ich weiß nicht, aber die Geschichte, die kennt man irgendwie auch. Ah, ja. Das ist ja so ein bisschen wie der Anfang des Impfens.
Ja, genau.
Das ist eigentlich.
Und neulich hat sich auch so ein Typ, habe ich gelesen, über Jahre hinweg immer wieder von giftigen Schlangen beißen lassen.
Ach was, geil.
Und der hat tatsächlich es geschafft, dass sein Blut eine gewisse Immunität erreicht hat und jetzt wollen Mediziner aus dessen Blut neue Gegenstoffe gegen Schlangenbisse kreieren.
Okay, und haben ihn deshalb umgebracht und sein Blut an sich genommen.
Genau. Ist
super. Okay, Asklepios heißt der, dieser Typ. Ich muss ja gestehen, dass ich also von dem noch nie was gehört habe und es passt irgendwie auch. Ich finde es vielleicht auch okay, weil das ist so, wir haben dann ja erwähnt, doch, ich habe bei dieser Fußballfolge und ich finde es völlig in Ordnung, dass er in Vergessenheit gerät, weil ich meine, wen kennt man denn bitte? Also jetzt ist irgendwie Nick Voltemade für 90 Millionen gewechselt und ist schon mal irgend so einen Physiotherapeut von 90 Millionen irgendwo hin gewechselt oder ist irgendein Physiotherapeut, natürlich, die sind wichtig, aber die sind irgendwie austauschbar, die sind nicht individuell und man kennt, das wäre mal witzig, wenn das irgendwie was passieren würde, dass das, ach, da gab es auch mal so eine Überschrift, Bayern München kauft VfB-Maskottchen für 12 Millionen, wo die einfach alles wegkauft haben. So. Okay. Und vielleicht passiert es irgendwann mal, dass man auch man denkt, oh Gott, warum sind die immer alle so fit? Die haben den besten Physiotherapeut und dass man den dann holt. Passiert vielleicht sogar manchmal, dass die wechseln, aber es kriegt keiner mit und die kriegen auch nicht so hohe Gehälter und die sind irgendwie nicht so wichtig. Und so scheint es ja auch dem Asklepios zu gehen. Der ist ja auch kein olympischer Gott, sonst wäre mir schon aufgefallen.
Ja.
Und ist irgendwie, ja.
Also ich finde es einen sehr schönen Vergleich, da merkt man, dass sich seit der Antike wenig geändert hat,
ja.
Wobei die Medizin schon hohen Stellenwert hatte. Asklepios ist der Sohn von Apollon.
Ach was, nicht von Zeus.
Nein, okay. Diesmal nicht. Apollon ist selbst eigentlich sowohl ein Pestgott als auch ein Heilgott erstmal. Er steht ja für viele Künste, auch für die Heilkunst.
Ach, das mit der Pest, das heißt auch schon mal.
Das ist am Beginn der Ilias von Homer,
ja, also ja,
das
genau.
Werk über den Trojanischen Krieg. Da schießt Apollon seine Pestpfeile ins Lager der Griechen und alle Griechen oder viele erkranken und sterben auch. Und die Frage ist eben, wie kann man diesen Gott besänftigen, damit die Pest im griechischen Lager wieder aufhört. Apollon kann aber auch zum Heilgott werden auf der anderen Seite. Also da merkt man auch, Pharmakon kann sowohl als auch Heil oder sogar Zaubermittel bedeuten im Griechischen. Und Apollon hatte eine Affäre mit Coronis, einer...
Coronis.
Ja, so hieß die.
Das ist auch witzig, weil also Corona eben, ich denke immer gerade, das ist halt die unsere Pest.
Das war die Pest unseres bisherigen Jahrhunderts, genau.
Bisherigen Lebens.
Ja, ja. In der Tat. Coronis ist so eine Halbgöttin, oder sie hat auf jeden Fall so halbgöttliche Vorfahren. Auf jeden Fall sie wird schwanger von Apoll, geht aber dann fremd, noch während sie schwanger ist. Und das ist ein Riesenproblem für Apoll, der ist ja, wie wir wissen, sehr rachsüchtig und eifersüchtig.
Okay.
Und es gibt jetzt verschiedene Varianten des Mythos. Entweder er oder seine Schwester Artemis, die ja auch eine Bogenschützin ist, töten Coronis auf der Stelle, als aus Rache.
Macht man auf ja der so. Stelle.
Ja, auf der Stelle.
Und man hätte sich ja so arg um das Kind auch kümmert nachher, aber fremdgehen, okay, ja, alles klar.
Und jetzt gibt es noch die schöne Seitengeschichte, der Vogel Apollons ist der Rabe, der ihm immer Informationen bringt.
Das wusste ich auch noch nicht.
Und der war am Anfang weiß. Und nachdem er Apollon die Nachricht bringt, dass seine schwangere Ex jetzt tot ist, verwandelt er den Raben in einen schwarzen Vogel.
Warum?
Wird nicht näher ausgeführt, aber so wird die Farbe schwarz des Rabens erklärt.
Ist das eine Bestrafung oder eine Belohnung? Muss eine Belohnung? Also
eher eine Bestrafung, weil Apollon bereut diesen Mord an Coronis. Und dann, als sie schon sie soll dann verbrannt werden als Leiche, das war oft, die Feuerbestattung war in der Antike sehr gang und gäbe. Und dann, kurz bevor sie verbrannt wird, fällt dem Apollon ein, oh, die ist ja schwanger, da ist ja noch ein Kind drin.
Oh mein Gott, das macht ihn immer sympathischer.
Okay. Dieses Kind wird rausgeholt und das ist der Asklepios. Und der ist eben dann ein Halbgott. Und weil sein Vater Apollon eben auch diese Heilkraft hat, wird er zum Gott der Medizin und der Heilkunst. Er wird dann, übrigens sehr interessant, von dem Kentauren, also diesem Wesen, Mischwesen aus Mensch und Pferd, erzogen. Der heißt Cheiron, Ist übrigens genau der gleiche Kentaur, der auch Achilles aufzieht und auch Jason, einen anderen griechischen Held. Also der erzieht ganz viele. Ist auch zwischenzeitlich mal Lehrer von Herakles. Und der erzieht ihn in diese Heilkunst. Und Asklepios wird zum größten Arzt aller Zeiten. Er ist aber noch nur ein Halbgott. Und irgendwann wird er so gut, dass er selbst einen Toten wiedererwecken kann.
Oh, das ist aber fast schon uncool, oder?
Und dann sind wir fast schon wieder in der Situation, wo Sisyphos den Tod gefesselt hat.
Hades irgendwie nicht so happy damit.
Hades ist not amused. Ja. Zeus sieht es auch als Eingriff in seine Macht ein.
Und wie heißt er nochmal, der Gott des Todes?
Thanatos.
Thanatos.
Ja.
Fühlt sich auch verarscht.
Sicherlich. Auf jeden Fall Zeus beschließt daraufhin, der Asklepios ist so ein guter Arzt und erschlägt ihn mit seinem Blitz.
Nochmal, den Asklepios.
Zeus erschlägt den Asklepios, diesen besten Arzt aller Zeiten, den Sohn Apolls, mit einem Blitz.
Ah, okay, ich verstehe. Von mir wurde auch mal ein Vorfahr vom Blitz erschlagen. Wahrscheinlich war es auch eine Belohnung von Zeus. Okay, interessant, okay.
Nee, eine Strafe.
Ach, warum? Ach so, ich dachte, er wurde...
Nee, weil er ja es geschafft hat,
so.
Also Hippolytos hieß der junge Mann, den hat er sogar von den Toten zurückgeholt.
Ja, genau.
Und das hat Zeus nicht...
Dann doch nicht gefallen,
genau.
Ja, okay.
Und dann hat er ihn mit dem Blitz
erschlagen. Ja, sorry, erschlagen. Ich habe gedacht, weil du sagst immer noch Halbgott, der muss jetzt irgendein Gott werden.
Genau, er wird dann im Nachhinein von Zeus quasi wiederbelebt und in den Götterhimmel aufgenommen.
Also dann doch belohnt.
Erst nach seinem Tod, ja. Und dazwischen ist dann noch so, also Zeus tötet Asklepios mit einem Blitz.
Okay.
Daraufhin kommt wieder Apollon, der Vater von Asklepios ist, und tötet alle Zyklopen, die ja dem Zeus die Blitze schmieden.
Die Geschichte wird immer besser, ja.
Okay, und da hören wir jetzt auf, weil es geht noch ein bisschen weiter, aber auf jeden Fall finden sie dann, also Apollon büßt dann dafür, er muss ein Sühnejahr einlegen und dann am Ende nimmt dafür aber Zeus den Asklepios als Ganzgott unter die Götter auf.
Okay.
Ja.
Ja, also das Erste, was mir so einfällt, ist, dass ich mit diesem Raben, kommt daher dieser Spruch, eigentlich heißt der Don't shoot the messenger und ich finde, und der macht aber Don't change the color of the messenger, also ein bisschen auch unweise von diesem Gott. Aber nee, mich interessiert jetzt nur noch, was gibt's irgendwas, was hat er irgendwas Krasses gemacht? Also weiß man, okay, den vom Tod auferweckt war krass, aber nachher als Gott, gab es einen Kult, hat man den angebetet, den Typ?
Ja, genau, das ist eigentlich das Interessante daran und zwar eins der bekanntesten Heiligtümer, das ist ein super schön erhaltenes Theater.
Du warst schon dort?
Schon mehrfach.
okay.
Also dieses klassische griechische Theater. Nicht Amphitheater. Amphitheater ist sowas wie das Kolosseum. Das ist ganz rund von beiden Seiten. Und das ist eben so ein Halb, also einfach nur ein Theater, so ein Halbkreis. Mhm. Das steht in Epidauros auf der Peloponnes. Kann man besuchen. Ist wirklich wunderschön gelegen, auch in einem schönen Hain. Und da war der größte Asklepios-Kult früher. Da gab es einen Tempel. Und da war dann im antiken Griechenland gab es diesen Kult, dass man eben dahin kam. Wenn man Leiden hatte, dann musste man erstmal ein Opfer darbringen und dann gab es den sogenannten Tempelschlaf, also man hat tatsächlich im Tempel des Gottes geschlafen und da sind einem dann in der Regel im Traum irgendwelche Dinge erschienen und dann hat man danach quasi schon halb gewusst, wie man geheilt werden kann. Und da gibt es dann so Wundergeschichten, dass zum Beispiel eine Frau wieder sehen konnte und solche Dinge. Und da hat sich, also das haben die Einwohner von Epidauros auch ziemlich gut vermarktet. Also es war so ein Mittelding aus Tempelanlage, Kurort, Asklepios-Heiligtum und noch mit Theater, mit Aufführungen nebendran.
Okay.
Also es war ein sehr bekannter Kult und dann eben speziell diesem Heilgott gewidmet.
Ja, ich muss gerade um die lachen, weil du sagst, es waren gute Vermarkter. Ich habe vor kurzem was gelesen von Nassim Taleb, den ich auch noch zitieren will vielleicht heute. Und ich bin jetzt auch noch gespannt auf dein Adorno-Zitat, das du so groß angekündigt hast. Nassim Taleb sagt auf jeden Fall, Geschichte wird von Losern geschrieben.
Geil. Sehr schön für mich als Historiker.
Ja, hast du. Also ich muss es, ich habe das Kapitel danach gelesen, also jetzt gerade, jetzt vorgestern. Aber ich fand es irgendwie auch interessant. Aber, jetzt
aber wieso von Losern? Also eigentlich sagt man ja die, also Sieger schreiben Geschichte.
Ja, wahrscheinlich ist halt der Loser, hat es nötig irgendwo so, der braucht die Vermarktung. Also das ist das wie das andere, da gibt es von Bertrand Russell, der schreibt irgendwann diese Geschichte der abendländischen Philosophie über irgendeinen so einen Skeptiker, sagt er, bla bla bla, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, denn er war so klug, keine Bücher zu schreiben. Das finde ich ja auch sehr genial. Also die wirklich Weisen, Menschen sind halt einfach, die brauchen das nicht so, dieses Bücherschreiben. Aber was ist dein Adorno-Zitat schon bereit? Oder?
Das Adorno ist immer bereit.
So, das hast du so angekündigt.
Okay, da muss ich einen kurzen gedanklichen Zwischenschritt machen, aber okay. Das passt. Also man merkt, Medizin ist einfach was Menschliches auch. Also ich denke, seit es Menschen gibt, hat man irgendwie gemerkt, dass bestimmte Kräuter oder bestimmte Dinge...
Ja.
Also wichtig ist bei den Griechen übrigens auch noch sehr die Hygiene. Ist auch eine eigene Göttin, eine kleine Hygieia.
Interessant, dass es wichtig der Gesundheit. Ist, weil... Ja, okay. Das finde ich spannend.
Die hat dann sehr viel mit Wasser und Quellen auch zu tun.
Aber was haben die Hygiene gemacht? Die haben sich halt...
gewaschen, gereinigt.
Blut von den Händen gereinigt, nachdem genau. sie die Zentauren alle umgebracht
Frische
haben.
Frische Luft so. War ganz okay. wichtig.
Ah ja, schon eigentlich schon ziemlich.
Und auch eine Diät natürlich, also eine gute Nahrung.
Okay.
Und also diese Medizin gehört zur Menschheit dazu, bekämpft eben Krankheiten, weil jeder war schon mal krank, gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu.
Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, was bezweckt diese Medizin eigentlich? Also wenn wir das so weiterdenken wie bei Camus, so den Endzweck, ist es das Leben eigentlich wert, gelebt zu werden? Die Absurdität? Dann ist die Frage ja, oder ist vielleicht das Ziel des Lebens, den Tod abzuschaffen?
Das ist ja Quatsch.
Nee, finde also, ich gut, den nee. Thanatos in Fesseln zu legen.
Ja, ich finde es schon sehr geistreich, den in Fesseln zu legen, aber ich muss erstmal noch einwenden, dass die Medizin, also viele Leute machen den Fehler, dass sie quasi, wenn man die Medizin schafft, es Krankheiten zu beseitigen, dann vergisst man, dass es die Nicht-Medizin auch schafft, Krankheiten zu beseitigen. Also es gibt auch Krankheiten, die gehen einfach vorbei. Also man braucht nicht für jedes Kopfweh zum Arzt rennen, zum Beispiel so. Und ich finde, es gibt einen Unterschied noch zwischen Medizin und Forschung am Körper, also den Blutkreislauf. Okay, das hilft vielleicht, zu verstehen, wie man gewisse Sachen heilen kann, ja. Aber das ist ja was anderes, wie jetzt einen Pflaster drauf machen, ist ja was anderes. Oder an die frische Luft gehen. Also es ist, weißt du, was ich meine? Also die Forschung, ja, ja. Die ja. Forschung an der Medizin ist ja was anderes wie ein Arzt, der dir entweder ein Medikament verschreibt, das finde ich eh immer ganz kritisch, also Medikamente, weil da kommt auch wieder der Kapitalismus ins Spiel, natürlich, ich bin da immer sehr skeptisch.
Also die Pharmaindustrie ist natürlich ein riesen Wirtschaftsfaktor, ja.
Feind, habe ich gedacht, sagst du jetzt, okay. Nee, also also für mich ist schon immer so bei der Medizin, dass alles Chirurgische macht voll Sinn. Oder wahrscheinlich, ja, wenn man eine Rippe gebrochen hat, dann kann man nichts wirklich machen. Das beim großen Zeh machst du auch nicht wirklich was, aber wenn du jetzt ein Bein gebrochen hast, klar, das, du machst irgendwie einen Gips und das hilft. Aber bei ganz vielen anderen bin ich erstmal so, ja, ich weiß nicht, ob das ist alles viel komplizierter schon mal. Bei Chirurgie, nee, klar, hier können wir schnell was flicken, alles gut. Und beim anderen, naja, okay, aber du meinst, es geht tatsächlich um die Überwindung des Todes sogar bei der Medizin. Das finde ich interessant.
Die Abschaffung des Todes, ja.
Die Abschaffung. Das ist ja geil. Okay, wir hatten ja schon mal über den Tod geredet. Also, ich habe dann noch kurz... Also die Frage ist, warum wir den Tod abschaffen wollen. Das ist einmal so eine ganz dumme Frage. Weil klar, da würde man sagen, klar, weil wir leben wollen. Wollen wir das? Okay, das ist... Weil ich finde, das sind wir auch wieder fast so bei Camus. Ich meine zu beobachten, dass Menschen den Tod dann besonders fürchten, wenn sie irgendwie sich vielleicht nicht so verbunden fühlen mit dem Leben sogar.
Ja, absolut, ja.
Und mit der Welt.
Ja.
Weil, also da, zum Beispiel habe ich neulich, ja, habe ich glaube schon mal erwähnt, ich habe ja von Hartmut Rosa dieses Buch Resonanz zu Ende gelesen. Nach 2 Jahren. Und da kam,
ich erinnere mich.
Ja, und da kam kurz vor Schluss kam vor, dass es oft, dass die Menschen sich nicht in Resonanz fühlen mit der Zukunft, mhm. und man sollte die Zeit durch sich durchfließen lassen und dann wird man automatisch nachhaltiger auch leben. Also wenn du quasi sagst, okay, so wie ich lebe, das ist im Einklang mit dem Planeten und ich schaue, dass nach mir nicht die Sinnflut kommt, sondern dass nach mir dass mein Nachkommen gut geht, ich mache die Basis, ich bin nur eine Durchgangsstation, nicht zu einem besseren oder einem schlechteren, nein, egal, zu irgendwas anderem. Ich habe jetzt hier Kinder in die Welt gesetzt oder habe von mir auch tolle Bücher geschrieben, aber mein Tun trägt dazu bei, dass es den Generationen danach gut geht. Und das ist meine bescheidene Rolle, nicht mehr und nicht weniger. Und die Theorie von Rosa ist, wenn man diese Rolle annimmt, dann geht es einem direkt quasi besser. Also, weil dann ist man nicht, das sagt jetzt nicht so, ist man nicht entfremdet. Aber wenn man, und ich meine halt zu beobachten, dass es die Menschen, die so nach Unsterblichkeit streben, so diese Silicon Valley Arschlöcher, die fühlen sich eben mit der Welt verbunden. Die wollen irgendwie, die machen irgendwie, sind in ihrem Elfenbeinturm, machen irgendwie einen Quatsch. Und ich glaube, das ist eine innere Unbefriedigung, dass du dieses überwinden willst.
Also ich finde jetzt sehr geil, was du gesagt hast, wirklich alles. Und ich würde dir auch tatsächlich in allem erstmal zustimmen und gleichzeitig würde ich dir in allem widersprechen.
Super.
Ja.
Die Dialektik.
Ja. Genau. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich anfangen soll.
Okay.
Ich glaube, ich zäume es von hinten auf das Pferd. Du hast jetzt gerade von den Silicon Valley-Arschlöchern gesprochen.
Ich meine natürlich also nicht die ja, Taxifahrer und Hausmeister dort. Also nur, ich wollte ja, nicht ja, da nur, dass es das nicht nein, pauschal nein, alles, nein. Sondern.
Das sind ja nicht die aus der Pharmaindustrie. Ja. Nein, da gibt es ja zum Beispiel diese Projekte, so hier diese Kryotechnik, ja, also dass Leute sich einfrieren lassen, was sich manche Milliardäre auch schon zum Teil leisten können, dass die dann eventuell jahrhundertelang in irgendwelchen Eistanks eingefroren werden und dann vielleicht, wenn die Technik mal da ist in 200 Jahren, dann auf einmal wiederbelebt werden.
Ja, das Komische ist ja, dass sie sich.
Das ist absurd,
nee, sorry, ist verrückt. Wenn die es ernst nehmen sollen, dann sollen diese Typen bitte sofort sich jetzt einfrieren lassen, weil die fühlen sich ja alles so geil und sie sind ja jetzt geil. Und wenn sie noch 30 Jahre warten und alt und gebrechlich sind, ja, sollen wir dann deinen Rollator mit einfrieren oder was? Das ist doch, also das ist ja...
Ja, das ist natürlich die Hoffnung, dass du dann irgendwann einen neuen Körper kriegst, ein neues Gehirn kriegst. Es wurde jetzt ja, also gerade werden, traut man den Medien, ja, kritisch, aber werden ja sehr große Fortschritte bei der Bekämpfung von Alzheimer und Demenz gemacht. Also man kommt dem immer mehr auf die Spur. Es gibt jetzt erste Medikamente, die vielleicht in 20, 30 Jahren dann wirken.
Oh Gott.
Und wenn man natürlich sowas hätte, dass man vor Vergessen gefeit wäre im Alter, das wäre natürlich schon mal sehr cool.
Findest.
Und wenn man dann irgendwann...
Vergessen ist wichtig.
Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Aber dieses alles Vergessen ist dann, glaube ich... Nee, ich habe es auch erlebt. Tatsächlich, okay. Also nicht ich persönlich, ja, ja, aber mein Opa.
Ja, okay.
Und das ist dann sehr belastend tatsächlich für alle,
okay.
Wenn irgendwann Leute schwer dement sind. Und ich glaube, dagegen ein Heilmittel zu haben oder eine Therapie ist schon gut. Die Hoffnung ist dann halt, dass man den Körper dann auch noch irgendwie fit hält. Aber deswegen war ich heute Morgen joggen, um mich selber fit
tief
zu halten.
Tief durchatmen.
Und du kannst natürlich, ich bin auch dafür, dass man mal ein Bier trinkt, weil Gift und Heilmittel ist ja das Gleiche im Griechischen.
Ja.
Gift und Heilmittel ist das Gleiche. Nee,
obwohl
ich halte diese Silicon Valley, also diese Verrückten, wie du sie genannt hast, diese Arschlöcher, das halte ich auch nicht für gut. Und da würde ich genau wieder auf ASICS zurückkommen, weil die haben vielleicht, wenn es gut läuft, einen gesunden Körper, aber keine gesunde Seele.
Ja.
Das ist jetzt sehr plakativ, ich weiß. Und jetzt bringe ich einfach mal den Adorno, der, also eins der berühmtesten Zitate ist, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das hat er eigentlich nach dem Holocaust, also nach dem Erlebnis von Auschwitz geschrieben, dass man nach diesem Verbrechen eigentlich nicht mehr wirklich mit gutem Gewissen in dieser Welt leben könne, ohne was dagegen zu tun oder die Umstände ändern zu wollen. Und dann hängt da so ein Satz an, der sinngemäß heißt, es gibt keine wirkliche Utopie, also die Vorstellung von einer besseren Welt, ohne die Abschaffung des Todes.
Boah, das ist ja sehr christlich. Oder das ist christlich, es ist auf jeden Fall sehr unweise.
Ich fand dich vorher eher christlich, als du gesagt hast mit dieser Resonanz, dass man einfach damit demütig zufrieden ist, dass man dann irgendwann stirbt.
Nee, weil es geht nicht darum, also Christentum hat ja eigentlich den Tod schon abgeschafft. Also das Leben nach dem Tod ist ja nichts anderes wie die Abschaffung des Todes.
Nee, aber das ist die Verheißung eines besseren Lebens in einer anderen Welt.
Ja.
Und der Fortschritt der Medizin, der Fortschritt der Medizin, wenn, und jetzt nochmal mit Adorno gedacht, wäre ja eigentlich, wenn wir die Utopie hätten, es ist jetzt sehr abstrakt, gebe ich zu, wenn wir die Utopie hätten, dass wir nicht in so einer schlechten Welt gefangen wären, wie wir sind, wo es so Silicon Valley Arschlöcher gäbe, dann wäre es doch vielleicht erstrebenswert, länger zu leben. Weil wenn wir wirklich eine gesunde Seele hätten, einen gesunden Geist, und dann würden wir vielleicht auch irgendwann sagen, ja, ist doch gar nicht so schlimm, dass ich nochmal 200 Jahre länger lebe.
Nee, schlimm 300,
nicht. Sondern ich will das sogar. Und ich habe eher das Gefühl, dieser christliche Gedanke, der sagt ja, ja, wir leben ja in diesem, auf dieser Erde, das ist nur ein Vegetieren, vor sich hin vegetieren, das ist eigentlich ein schlimmer Zustand. Das Leben ist auch okay, wenn es früher beendet wird, weil es gibt ja danach ein besseres Leben. Aber die Frage ist doch, wieso machen wir unser Leben hier auf der Erde nicht jetzt gleich besser? Und solange natürlich wir in so einer schlimmen Welt leben, wie sie ist, ist es natürlich gar nicht so erstrebenswert, vielleicht länger zu leben.
Ja, nee,
aber wenn die Welt besser wäre und die Medizin besser wäre, dann wäre es erstrebenswert.
Es ist schon sehr viel hätte. Wäre.
Ich meine, dass der Tod eine biologische Konstante ist, darüber sind wir uns ja
einig. Genau, aber es gibt ja zwei, also jetzt, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber es gibt ein Zitat aus diesem komischen Film, Troja, vielleicht gibt es auch wirklich irgendwo, ist das, Achill sagt irgendwann mal, die Götter beneiden uns wegen unseres Todes, weil wenn du unendlich oft den Sonnenuntergang anschauen kannst, dann findest du ihn gar nicht mehr spannend. Und es gibt eben zwei
Theorien. Ist das wirklich so?
Ja, genau, das ist jetzt die Frage. Meine,
vielleicht ich glaub vielleicht schon. Findest du ja neue Dinge.
Nee, die Frage, also die Theorie ist eigentlich die, dass wir können ja mal sagen wir so, ich glaube, okay, wobei ich gar nicht also, sicher.
Sag mal,
die Orte, die wir auf der Erde besuchen können, die Anzahl der Orte, die ist auf jeden Fall endlich. Es gibt keine unendlichen.
Da fliegen wir ins Weltraum, da gucken wir uns die Monde sein, an vom Uranus.
Ist, okay. Wenn wir jetzt mit der Physik kommen, wird es eh krass, weil laut der Physik ist das Universum, wird wahrscheinlich auch in 15 Milliarden Jahren vorbei sein. Nicht mal die Sonne nur, sondern das ganze Universum wird vielleicht mal vorbei sein. Deswegen ist es eh nochmal
Wir reden jetzt nicht über den Begriff der Ewigkeit.
Nee, genau. Aber es gibt auf jeden Fall diese zwei Theorien. Wenn ich unendlich alt werde, entweder denke ich jetzt geil, wow, ich mache jetzt alles. Ich fange jetzt morgen an mit Fagott üben und in 20 Jahren bin ich dann der super gute Fagottspieler und dann mache ich 30 Jahre lang Freistoßtraining und dann lese ich in 2 Wochen alles von Adorno und was weiß ich, dann mache ich alles.
In 2 Wochen?
Ja, da muss man nicht so lange trainieren, wie auch immer. Und dann gibt es aber die andere Theorie, die sagt, hey, kann ich alles auch noch in 20.000 Jahren machen? Warum soll ich jetzt vom Sofa aufstehen?
Genau.
Ich muss doch jetzt nicht, warum soll ich jetzt vor Gott üben? Ich warte mal noch 30.000 Jahre. Ich warte noch 50.000 Jahre.
Ich finde das super interessante Gedanken. Also natürlich wäre ich jetzt auch nicht so erstmal dafür zu sagen, das lohnt sich 30.000 Jahre nichts zu machen. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch diese, kennst du den Film?
Nee.
Kennst du den Film Interview mit einem Vampir?
Nee.
Da ist eine coole Szene, wo er dann, also das der lebt halt ewig, der Vampir, ne? Und dann wird er irgendwann so als Rache von anderen Vampiren eingemauert in so ein Kloster oder so, was weiß ich, in Frankreich im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Und 200 Jahre später wird er dann wieder aufgeklopft und kommt raus. Und er war halt einfach 200 Jahre in der Wand drin.
Das ist ja nichts, 200 Jahre.
Nee, genau, das ist auch nichts für ihn. Nee. Also es war natürlich eine stinklangweilige Zeit und hat sich wahrscheinlich gedacht, so ist voll schlimm. Aber dann ist er auf einmal wieder draußen und sieht so die Welt und oh, was hat sich denn alles geändert? Ah, krass, okay, es gibt Autos, es gibt Flugzeuge, jetzt gehe ich mal nach Amerika und so. Also der Gedanke an sich ist ja super interessant. Ich weiß gar nicht, ob es uns langweilig werden wird und ich glaube auch umgekehrt, ich gebe dir recht.
Das ist Charaktersache.
Deswegen, ich gebe dir in allem recht, aber ich widerspreche dir in allem, weil für viele Leute ist es ja schon zum Teil langweilig, am Wochenende nichts zu tun zu haben.
Ja, klar.
Die gehen dann lieber arbeiten. Oder so Urlaub, ich weiß nicht, mache ich lieber Überstunden.
Ja.
Also aber die sind ja selbst mit ihrer geringen Lebenszeit, die sie haben, wissen sie nichts anzufangen, aber das liegt halt an den gesellschaftlichen Umständen.
Das sind beide auch
zum Teil.
Ja.
Wenn es sinnvollere Tätigkeiten gäbe und wir irgendwie.
Aber ich finde was ich bei diesem unendlich alt werden noch interessant finde, ist, also es gibt dann auch so Gedankenspiele, dass man dann irgendwann dafür, dass es voll zunehmen würde, dieses aktive Sterbehilfe, wenn man irgendwann denkt, man dann doch, hey, das passt alles nicht. Was ich auch spannend finde, ist einfach, es gibt da immer noch den Unfall. Es gibt da immer noch, und das ist dann noch viel krasser, ob die Leute dann alle nur noch Angst hätten, weil schau mal, wenn mich jetzt nachher auf dem Heimweg ein Betonlaster überfährt, dann gehen mir 40 Jahre verloren vielleicht oder 50. Aber nicht 5 Millionen Jahre verloren, das ist ja viel krasser. Hey du, ich bin jetzt erst 39 genau. Und wenn ich jetzt dann gehen mir 5 Millionen Jahre verloren, du hast ja nur noch Angst. So, das ist ja, also das muss, die Angst ist viel krasser.
Aber glaubst du, man würde nichts mehr machen, wenn man wüsste, ich lebe noch 1000 Jahre?
Ich weiß es nicht.
Weil sowas
nicht.
Eben, sowas könnte ja auch passieren.
Nicht, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich wollte noch eins sagen, weil du sagst, Fortschritt in der Medizin. Oder wollte ich noch was sagen zu diesem Unsterblichwerden? Nee, also ich finde es noch interessant, dass es gibt einen so einen Typ, ich weiß nicht, wie er heißt. ich habe ein paar Mal habe ich das irgendwo gelesen, der versucht sein Leben zu verlängern. Und er macht da ganz viele so Sachen wie irgendwelche Lichtbestrahlung, er sitzt dann in Kältekammern und was weiß ich was. Und der Typ ist eigentlich ein bisschen witziger, wie man denkt, ist schon auch so ein Milliardär, weil der hat dann irgendwann auch mal gesagt, so, ja, dass es vielleicht doch auch Schwachsinn ist, weil was passiert, wenn er eben im Autounfall durchs Leben kommt. Und ich finde es noch das Komische, der verbringt ungefähr 20% seines Lebens damit, sein Leben am Ende um 1% zu verlängern.
Ja.
Das ist einfach so ein Quatsch letzten Endes.
Da gebe ich dir recht, ja.
Übrigens, weißt du, was der größte medizinische Fortschritt seit dem Penicillin ist?
Bier? Ach nee, das kommt davor.
So ähnlich?
Hilf mir.
Die Erkenntnis, dass Rauchen schlecht ist.
Ah,
okay. Das ist die größte medizinische Fortschritt. Und das finde ich noch ein interessantes Thema. Das hat auch ein bisschen mit Lebensverlängerung zu tun. Übrigens, was ganz vielen Leuten nicht bewusst ist, ist, also generell, Mathematik ist ja was sehr Schwieriges, Statistik, Lebenserwartung, die Medizin hat bisher das Leben eines Menschen noch um keine Sekunde verlängert. Es gibt Sachen, warum wir im Schnitt älter werden, die gibt es. Klar wird man im Schnitt älter, das hat schon mit Hygiene im Säuglingsalter zu tun, das hat wie Menschen auf die Welt kommen.
Impfen.
Das spielt erstmal noch keine Rolle, glaube ich, das kommt dann später, aber
die Pocken, Tuberkulose,
die Pocken wurden ausgerottet.
Genau,
aber das Wichtigste ist die Hygiene im Säuglingsalter.
Hygiene ist ganz wichtig, genau.
Genau, aber
wobei das ja, wie gesagt, schon eine griechische Göttin war.
Ja,
das hatte man auch schon
damals erkannt. Aber die Menschen wurden schon immer alt. Und es gibt ein paar historische Beispiele. Zum Beispiel, Platon wurde über 80, Sophokles wurde 90.
Genau.
Hildegard von Bingen wurde, von der weiß man es ganz genau, die wurde auch 81. Und
die Kindersterblichkeit war extrem hoch.
Genau.
Und wenn man das mal überlebt hat.
Macht einen Schnitt halt, dann hat man auch alt geworden.
Wenn man da nicht durch Krieg oder einen Unfall gestorben ist, dann konnte man auch
genau, das ist auch interessant. 70,
80 Jahre alt werden.
Warum wir auch alt werden, ist, dass ich nachher nicht in der U-Bahn totgeschlagen werde. Also
kommt
viel seltener vor. Und was ich auch noch interessant finde an diesen gesundheitlichen Maßnahmen, ist die, wir leben in so einer schnellen Welt immer schneller, höher, weiter. Wir haben nur noch Stress und wir müssen noch mehr arbeiten, damit wir uns das Fitnessstudio leisten können und dann noch mehr arbeiten, damit wir uns die Medikamente leisten können, die wir brauchen, weil wir so viel arbeiten letzten Endes.
Ja, da
und bei ganz vielen
recht,
Sachen gibt es halt, ist es die Möglichkeit, würde einfach sagen, hey, anstatt jetzt, also die Frage ist ja letzten Endes, also die Frage ist die, in wo stecke ich Energie, Forschungsgelder rein? Oder wenn wir nämlich das Geld, das wir in reinstecken, Krebs Medikamente zu entwickeln, vielleicht einfach da reinstecken würden, dass die Menschen nicht mehr rauchen, dann wäre die Welt schneller eine gesündere.
Statistisch gesehen, ja.
Ja, das ist.
Aber natürlich für die Menschen, die vom Krebs betroffen sind, ist es schon gut, dass es die Krebsforschung gibt.
Das mag sein, aber es ist auf jeden Fall im Verhältnis zu dem, wie viele Leute es ist so krass, wie viele Leute an Folgen von Rauchen
aber
sterben.
Aber würdest du dann noch Alkohol verbieten? Weil Alkohol ist mittlerweile
ist eine gute Frage,
sehr eindeutig in der Medizin, dass es halt keinster Weise gesund ist. Und wenn früher noch der Arzt gesagt hat,
trinke jetzt
halbe Viertele.
Da widerspricht beim Dings vorhin wieder diesem, wie hieß der Satz mit dem, das Gift in kleinen Mengen?
Ja.
Das ist ein bisschen ein Widerspruch. Ja, also
ich finde, es trägt natürlich auch zu einem Wohlfühlen dabei. Und wie gesagt, also der Gesundheit besteht nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und wenn ich halt dadurch eine gewisse Entspannung bekomme, kann es sogar tendenziell lebensverlängernd sein oder zumindest mal nicht verkürzend.
Ja, genau. Das
wenn ich jeden Tag eine Schachtel Kippen rauche, okay, dann habe ich halt in 40 Jahren höchstwahrscheinlich Lungenkrebs.
Nee, ich finde nur das Komische ist mit diesem medizinischen Fortschritt immer, dass wir gehen davon aus oft, dass die Leute früher ungesund waren und voll viel ist da ziemlich falsch dran. Also zum Beispiel ist es ziemlich, man ist sich ziemlich sicher, dass die Menschen in der Steinzeit, niemals hatten die Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das gab es nicht. Das hat nicht existiert. Und zwar ganz viel kommt davon, weil wir sind halt fett und sitzen den ganzen Tag rum. Und wenn man einfach nicht den ganzen Tag rumsitzt und viel zu viel Kalorien sich reinstopft, das hilft einfach schon viel mehr. Und was machen wir? Wir denken uns, okay, ich stopfe ziemlich viel Kalorien in mich rein und arbeite dann irgendwie und gebe Geld davon aus, dass ich dann irgendwas entwickle, warum das dann mir nicht schadet, anstatt dass ich einfach mich mehr bewege. Und oft wird die Lösung einfach viel mehr einfach sagen, hey, beweg dich ab und zu.
Genau, hör auf deinen Körper oder hör
auf. Hör auf deinen Körper ist auch gut, weil wenn du die ganze Zeit unter Medikamenten stehst, dann kannst du dich auch nicht auf deinen Körper konzentrieren.
Also sind wir wieder bei ASICS.
Übrigens, da fällt mir, weil du vorhin schon ganz am Anfang Apollon erwähnt hast, was ich auch gut fand, dass Nassim Taleb, den ich vorhin schon erwähnt habe, der schreibt auch ganz viel über, der kritisiert halt ganz viel Medizinforschung oder so. Der ist so ein Typ, der sagt, hey, der ist auch so ein Typ, wir müssen halt auf unseren Körper hören. Und
bin ich voll dabei, aber...
Und der schreibt nämlich, dass nämlich der Glaube kann einem auch helfen und auch ein Apollon-Tempel kann einem helfen, weil wenn du glaubst, dass Apollon dir hilft und du deshalb nicht zum Arzt gehst, dann kann es tatsächlich manchmal gut für dich sein, wenn der Arzt dir nämlich geschadet hätte und nachher hat dir der Glaube an Apollon dich bewahrt davon, zum Arzt zu gehen.
Du weißt, was auf dem Apollon-Tempel in Delphi stand?
Was steht da?
Gnoti Seoton, erkenne dich selbst.
Okay.
Und das andere ist, was auch noch so ein Spruch von Apollon war, Mäden Agan, nichts zu viel, nichts in Übermaßen.
Okay,
also eigentlich sehr medizinisch anwendbare Ergebnisse. Ich gebe dir vollkommen recht, man sollte natürlich, ich sag mal, eine rationale Gesundheit, also einfach auf sich hören, merken, okay, wenn ich jeden Tag nur sitze, mich nicht mehr bewege, dann werde ich einfach krank. Diese Zivilisationskrankheiten sind im Großteil eigentlich vermeidbar. Aber gleichzeitig bin ich ein großer Fan, oder was heißt Fan, ich unterstütze die medizinische Forschung absolut, weil ich es gut finde, dass es solche Fortschritte gibt. Und ich weiß, dass die Pharmaindustrie ein riesen kapitalistisches Unternehmen ist, aber zum Beispiel auch die Glaubensindustrie, andere nennen sie die Globulis, ist auch ein Riesenunternehmen, das Milliardenumsätze macht pro Jahr, halte ich, wenn es den Leuten hilft, okay, aber ich halte es für Blödsinn, weil dann könnte ich mich doch auch irgendwie davon überreden, dass mir was anderes hilft, bevor ich einfach für Zucker mit nichts drin ewig viel Geld rausschmeiße.
Okay, aber
da gibt es verschiedene...
Ich bin halt kein Fan davon, dass dieses, ich kümmere mich um gar nichts, sondern renne ich zum Arzt und der soll es richten. Und das
da gebe ich dir vollkommen
recht. Und das ist halt viel zu viel so. Und,
aber wenn die Medizin dazu beiträgt, dass ich zum Beispiel irgendwann später ein neues Hüftgelenk dann doch kriege, weil es halt einfach mit 90 irgendwann auch am Ende ist.
Also was Chirurgisches.
Oder Demenz bekämpfbar ist oder solche Dinge. Und ich dann statt 100, 120 werden kann, dann finde ich das total gut. Und ich, nochmal,
finde ich auch
kompliziert. Warum denn nicht, wenn es mir gut geht und wenn ich es will? Wenn ich natürlich auch mit 30 schon irgendwie das Gefühl habe, das Leben ist mir eigentlich zu viel.
Genau, aber du könntest aber auch wieder sagen,
dann muss ich es ja nicht machen.
Vielleicht kann ich das Geld ja teilweise zumindest, also es gibt sicher Forschungsbereiche, wo es super sind, aber es gibt teilweise, wo ich auch sicher Bereiche, wo man denkt, vielleicht könnte ich das Geld auch anderswo sinnvoller investieren, zum Beispiel in Aufklärungskampagnen gegen Rauchen oder dass man sagt, hey Leute, wir führen jetzt den Bewegungsmittwoch ein, oder was weiß ich was, dass wir sagen, okay, mittwochs wird einfach zwischen 14 und 16 Uhr nicht gearbeitet, weil da gehen alle einfach spazieren.
Wollte gerade sagen, wir verkürzen die Arbeitszeit.
Ja, da wird man voll
für
viel...
Für die Gesundheit.
Das wäre so gut fürs Gesundheitssystem.
Das stimmt,
einfach Leute, und das, da könnte man auch, das würde auch den Staat Geld kosten, aber das würde wahrscheinlich mehrfach wieder reinkommen. Und so Sachen, über die denken wir halt nicht, weil wir denken immer diese okay... Bevor ich joggen gehe, haue ich mir lieber eine Spritze ins Knie, Mentalität.
Und
das finde ich irgendwie nicht cool.
Ich sehe schon, du bist eher der Zeus, der dann den Asklepios mit dem Blitz bestrafen will, weil er den Tod besiegt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ich bin eher pro Asklepios. Aber ich würde noch gern einen Mythos anfügen. Und zwar einen ganz anderen, aber der eigentlich diesen Gedanken vom ewigen Leben sehr schön aufgreift in der griechischen Mythologie. Und zwar gibt es die Eos, das ist die Göttin der Morgenröte.
Okay, geil.
Die ist auch oft so Götterbotin. Egal, die hat einen Liebhaber und der Liebhaber ist ein Mensch, also ein Sterblicher, der Titonos. Und dann erbittet sie sich von Zeus, weil sie den Titonos so sehr liebt, dass der ewig leben möge. Also eigentlich genau das, was so zum Teil die moderne Medizin eben auch macht. Was die moderne Medizin halt nicht macht, ist zu überlegen, zu welchem Preis.
Ja.
Macht es dann noch Sinn, jemanden 20 Jahre lang an irgendwelchen Beatmungsgeräten zu halten? Auf jeden Fall, das vergisst die Eos. Sie wünscht sich für Titonus, für einen Liebhaber, ewiges Leben, was er auch bekommt, aber sie hat vergessen, ewige Jugend zu wünschen. Und er geht immer mehr ein, er schrumpft quasi immer mehr zusammen und nach tausenden von Jahren ist er nur noch ein kleines, schrumpeliges Etwas, ist total hässlich.
Okay.
Er hat so eine ganz piepsende, helle Stimme und aus Mitleid verwandelt Zeus dann diesen Titonus am Ende in eine Zikade, also so eine Grille quasi. Ja. Und daher sollen angeblich die Grillen in Griechenland
stammen. Aber find ich cool, weil die Frage ist ja auch, also wir Menschen sind echt teilweise so dumm. Also ich glaube, wenn man vor die Wahl gestellt werden würde, willst du 50 Jahre glücklich leben oder 1 Million unglücklich, würden viele die 1 Million unglücklich nehmen. Was völliger Quatsch ist, weil sie ab dem ersten Jahr an Selbstmord denken wahrscheinlich und sich dann umbringen würde. Und wir neigen immer mehr dazu, auf die Quantität zu setzen, anstatt auf die Qualität. Lieber ziehe ich noch ein bisschen länger vor mich dahin. Und das ist, glaube ich, aber auch ein modernes Phänomen. Ich glaube, dass es war nicht immer so extrem.
Ich verstehe dich
da voll. Das hat wieder mit diesem Hartmut-Rosa-Ding zu tun, wenn ich irgendwie mit mir und der Welt im Reinen bin und denke, hey, das war jetzt meine Rolle in der Geschichte und ich habe die gut ausgefüllt und nach mir soll mein Sohn König werden oder so, dann...
Damit der die Bauern ausbeuten kann.
Damit der die Bauern super ausbeutet.
Und die ein kurzes und unglückliches Leben haben.
Das weiß ich nicht, wie glücklich oder unglücklich das war. Ich war nicht dabei, aber wenn du damit klarkommst, dann ist es wahrscheinlich leichter abzutreten. Also im Prinzip ist so, hey, ich habe meinen Job gemacht und ich vertraue denen nach mir. Das ist eine gesunde Einstellung. Und wenn du denkst, nee, ich habe meinen Job irgendwie noch nicht gemacht und die nach mir können es nicht, das tut nicht gut.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. So denkt ja auch ein Christ, der dann sagt, gut, ich habe zu Gott gebetet, ich komme in den Himmel. Aber ich finde trotzdem, es geht ja eher darum, das ist so ein, ich sag mal, Aufgeben vor dem Leben. Ja, ich habe halt nur 50 glückliche Jahre, danach kann ich eh nichts mehr machen. Ja, dann nutze ich die halt. Und nochmal, das ist die bessere Variante, solange man tatsächlich nicht 200 alt werden kann. Aber wenn es die Möglichkeit gäbe, 200 Jahre alt zu werden, warum sollte man nicht daran arbeiten, dass man 200 Jahre lang glücklich bleiben könnte? Ja, und das finde ich irgendwie ein bisschen diese passive Rolle.
Wir kriegen
Rolle,
ja nicht mal 80 Jahre hin, weißt du?
Ja, okay, krass, aber medizinisch gibt es gibt Mediziner, die sagen, es wäre möglich. Und echt? Wenn beides vereinbar
bisher
wäre.
Bisher hat man ja noch keine Millisekunde geschafft, deswegen bin ich halt sehr skeptisch.
Ja, du sagst, es ist zu viel hätte Fahrradkette, aber ich sage halt, wir sind auch tatsächlich irgendwie ein bisschen fantasielos, weil wir einfach glauben, dass es halt nach 70, 80 Jahren vorbei ist. Und das finde ich schade, weil ich habe das Gefühl, viele Menschen könnten viel mehr. Und wenn wir diese Utopie hätten, länger leben zu können, unglücklich zu sein, dann wäre es cool.
Warum muss ich jetzt schon drüber nachdenken, was in so viel Jahren, ich mache einfach jetzt das, auf was ich jetzt richtig anfühlt. Also ich muss da eigentlich nicht drüber, da bin ich jetzt wieder in der daoistischen Haltung. Übrigens, Laozi wurde auch 100, habe ich von vergessen zu erwähnen. 100? Ja, sagt man so, also Laozi gab es wahrscheinlich eh nicht, aber das ist auch so der Mythos. Ich finde, spielt jetzt gerade keine Rolle, was ich zum Abend esse, ob ich 90 werde oder 120. Ja. Und ich esse jetzt auch nicht zum Abend, was das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich ein bisschen älter werde. Weil es gibt auch zum Beispiel einen Philosoph, John Gray heißt der hat mal gesagt, er findet eigentlich Altersvorsorge voller Schwachsinn, weil man weiß ja gar nicht, ob sein zukünftiges Ich vielleicht ein riesen Arschloch ist. Und vielleicht tut jetzt der super nette, tolle, sympathische Uwe dem riesen Arschloch, zukünftigen Uwe, einen riesen Gefallen. Und wenn er das wüsste...
Schmeißt sich vor dem Betonlaster, der da gerade um die Ecke
wenn er das wüsste, was für ein zukünftiges Arschloch ist, dann würde er vielleicht seinen Körper anders behandeln.
Aber würde ich das dann jetzt machen oder würde ich dann 1 Million Jahre in unglücklichem Leben wählen?
Ich weiß es nicht.
Selbstmord, ich weiß nicht.
Nee, hat man ja so keine Option.
Unlösbares Rätsel. Okay, du hast das Abendessen schon angesprochen. Ja. Vielleicht konzentrieren wir uns dann doch da drauf.
Genau.
Was machen wir denn dann?
Es war...
Im Angesicht unseres baldigen Todes. Nach der Akme.
Wir machen was eigentlich ein bisschen zu Gesundes. Und zwar dann Ingwer-Limetten-Risotto.
Okay. Klingt lecker.